Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Psychologie at Work. Ich freue mich total, dass ihr da seid und dass ich zurück bin nach doch ein paar Wochen Sommerpause, Erholungspause, Digital Detox, wie man das auch immer nennen möchte. Ich wusste noch nicht so ganz genau, wann es weitergehen kann. Ja, und heute geht's endlich weiter und ich freue mich wirklich auch. Es ist mein Herzensprojekt, dieser Podcast, und das habe ich jetzt in der langen Pause auch wieder gemerkt, wie viel Lust ich einfach auch habe, heute mit einer neuen Episode zu euch zurückzukommen. Ja, heute soll es im weitesten Sinne um das Themenfeld Kritik gehen, Kritik und Kritikfähigkeit. Ja, und wir alle kennen ja diese Situation. Lehrer und Eltern haben uns zum Beispiel schon kritisiert, weil wir ihnen irgendwie zu laut, zu schüchtern, zu frech, zu irgendwas waren. Und dann haben wahrscheinlich Freunde und PartnerInnen euch schon mal kritisiert. Und viele Menschen haben wirklich große, große Probleme damit. Denn Kritik ist natürlich immer eine Art von Wertung. Unser Verhalten wird bewertet und damit kommen wirklich manche Menschen ganz, ganz schlecht klar. Und ich muss sagen, ich hatte auch Phasen in meinem Leben oder lange Episoden in meinem Leben, wo ich sehr schlecht mit Kritik klargekommen bin. Und das hatte natürlich ganz spezielle Gründe. Da werde ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Was sind denn so Gründe? Ja, und wenn jetzt noch Kritik im Job dazu kommt, was eine Situation ist, in der viele von uns aus voller Passion sitzen, indem es um Kompetenz geht, um Machtverteilung auch, um Leistung, dann kann das Kritikthema oft so richtig an die Substanz gehen. Ja, und aus diesen vielen Gründen und weil eben das für viele Menschen kein einfaches Thema ist, wollen wir heute mal gucken von verschiedenen Richtungen. Das ist natürlich immer keine erschöpfende Liste und das nimmt auch nicht den Anspruch von, hier ist alles total richtig und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Diesen Eindruck möchte ich gar nicht vermitteln. Auch als Psychologin hat man das nicht. Ich versuche einfach, euch ein paar Gedanken, ein paar Impulse so aus meinem Kopf dazu mitzugeben und hoffe, dass ihr euch was rausziehen könnt, wie immer. Ja, und als erstes, wenn wir über das Thema Kritik sprechen, geht es darum, wie können wir Kritik eigentlich bestmöglich aufnehmen. Das ist so mal der erste Impuls oder der erste Part in der heutigen Episode, den ich so dabei habe und möchte erstmal darauf so ein bisschen eingehen. Und das ist wirklich so ein allererster Schritt, denn wir können ja nicht beeinflussen, wie andere Kritik rausgeben. Wir können nur beeinflussen, wie unsere Herangehensweise an das Ganze sein kann. Also ganz wichtig bei der Ebene der Wahrnehmung ist, in welcher Verfassung sind wir da einfach gerade, wenn diese Kritik kommt. Wenn man uns auf dem falschen Fuß erwischt, wie es immer so schön heißt. Und da können wir uns aber überlegen, wann ist das denn eigentlich? Was ist denn unser sogenannter falscher Fuß? Und es ist total gut, sich in diesem Punkt wirklich gut kennenzulernen. Denn jeder und jede hat ja meist so einen Punkt. Und wenn man den anknipst, dann kann danach so ziemlich folgen, was will. Wir werden nicht mehr aufnahmefähig sein. Und was impliziert das? Dass es immer von Vorteil ist, Kritik nicht einfach so aus dem Nichts zu bekommen, sondern sich irgendwie so ein bisschen drauf einstimmen zu können. Das ist natürlich mir sehr bewusst, dass das nicht immer der Fall ist. Also manchmal kriegen wir einfach was vor den Latz geknallt, in Anführungsstrichen, und dann können wir uns auf gar nichts einstimmen. Aber was heißt das vielleicht konkret? Also wenn ein Kritikgespräch zum Beispiel angesetzt ist im Job und das ist ja durchaus terminiert, das bekommen wir mit, dazu werden wir eingeladen und es empfiehlt sich da wirklich dann gefestigt reinzugehen. Man bereitet sich ja logischerweise inhaltlich vor, aber man kann sich auch so ein bisschen mental vorbereiten. Man kann sich mental so ein bisschen aufstellen. Und das bedeutet konkret, eine Bewusstheit über diese eigenen Trigger erlangt zu haben im Vorfeld. Das kann ich präventiv machen. Also sei dir im Klaren darüber, deine Vorgesetzten oder deine KollegInnen, die kennen diese Trigger im Normalfall nicht. Die kommen oft von ganz, ganz früher und die sind auch sehr emotional verschaltet. Und die Menschen, die uns im Job begegnen, mit denen wir ja meistens zumindest nicht so die allerengsten Freundschaften haben, manchmal ist das anders, aber das ist eher die Seltenheit. Oft bewegt es sich doch auf kollegialer Ebene. Dann kennen die nicht unbedingt diese Trigger, wenn die nicht schon 30 Jahre mit uns zusammenarbeiten. Also die Haltung sollte sein, offen in so ein Gespräch gehen zu können. Und das gelingt aber wirklich auch nur, wenn man sich selber vorher gut kennengelernt hat, wenn man weiß, wo die Triggerpunkte liegen, wenn man weiß, wo oder wann kann mich jemand auf dem falschen Fuß erwischen. Und ich weiß echt, wie schwer das ist. Und gerade Personen, deren Selbstwertgefühl sehr gering ist, die haben oft große Schwierigkeiten, offen heranzugehen, denn die wittern bereits überall so eine Art Gefahr, auch wenn das so eine soziale Gefahr ist. Aber Menschen mit einem extrem niedrigen Selbstwertgefühl, die haben wirklich die allerschwersten Probleme mit diesem Thema Kritik. Und ja, ich habe gesagt, sie wittern die Gefahr, also für die ist es keine leichte Situation, offen in solche kritischen Gespräche zu gehen, weil sie immer im Prinzip die Idee haben, da wertet mich gleich jemand ab, da tritt jemand auf dieses ohnehin schon geringe Selbstwertgefühl nochmal drauf und dann ist es natürlich sehr schwierig, eine offene Haltung hier einzunehmen. Und so eine offene Haltung, von der ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, die könnte sich so in dem Satz zum Beispiel ausdrücken, Kritik meint, wie ich mich verhalten habe, Kritik will mich aber nicht als Mensch verletzen. Ja, und das ist so eine Haltung, die eigentlich ganz schön ist, wenn man es schafft. Und es ist auch ein Prozess, also das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Schon gar nicht bei Menschen, die im Selbstwertgefühl ja sehr, sehr ego-bedroht sind auf eine Art und Weise. Aber das ist eben das, wenn man wirklich Kritikfähigkeit auch erlangen möchte als Skill, sage ich mal, dann benötigt man so diesen mentalen Unterbau in Anführungsstrichen. Ich werde nachher in der Zusammenfassung das nochmal ein bisschen dann auch nochmal aufgreifen, aber nur, dass ihr erstmal so an diesem Punkt seid. Also wenn ich Kritik bestmöglich aufnehmen möchte, dann eignet sich diese offene Haltung, dieses innere Mantra, wenn man so will, Kritik meint, wie ich mich verhalten habe und Kritik will mich nicht als Mensch verletzen. Das kann so ein ganz schönes Motto oder so ein ganz schönes Mantra sein, mit dem man eben reingehen kann in die Gespräche. Und genau auf diesen Punkt zahlt eben dann auch natürlich ein, wie wird eine Kritik gegeben. Also so ein Beispiel wäre, wenn ich eine Kritik an Mitarbeitenden rausgebe und sage, sie sind jetzt wiederholt zu spät gekommen oder sie waren auf die Präsentation nicht gut vorbereitet, da waren so viele formale Fehler drin, dann sagt das erstmal null über diese Person aus. Und der erste Satz sagt etwas darüber aus, wie es so um die Pünktlichkeit bestellt ist, also er ist wiederholt zu spät gekommen. Der zweite Satz sagt was darüber aus, wie er seine Präsentation gehalten hat. Und nicht mehr und nicht weniger. Und da erlebt man schon, dass hier Menschen, die ein geknicktes Selbstwertgefühl haben, die schon mit einer Haltung reingehen, wie da möchte mich wirklich jemand jetzt persönlich angreifen, da möchte jemand mein Ego irgendwie niedermachen, dass die das nicht ganz so aufnehmen können, dass diese Verhaltensweisen von der eigenen Persönlichkeit losgelöst sind. Also, was es uns wirklich leichter macht, ist so eine Grundhaltung von, ich bin nicht zu 100% deckungsgleich mit meinem Verhalten. Ich übernehme zwar Verantwortung für mein Verhalten, aber wir sind nicht eins. Das ist also mental schon so ein bisschen eine Abspaltung, was aber keine Verleugnung ist. Und das ist wichtig. Also wenn ich mich so von meinem Verhalten abspalte, wenn ich sage, meine Persönlichkeit ist nicht gleich mein Verhalten oder umgekehrt, dann ist das eine Abspaltung, die nicht identisch ist mit einer Verleugnung. Ich verleugne mein Verhalten deshalb nicht und ich verleugne meine Persönlichkeitsanteile auch nicht. Aber ich kann zumindest damit zum Ausdruck bringen, so auch für meine Verarbeitung, dass das nicht dasselbe ist. Also prinzipiell offene Haltung, ne, Kritik als normal und notwendig auch ansehen. Das betrifft mein Verhalten und nicht meine Persönlichkeit. Und sich klar sein über die eigenen Trigger, also welche sind das, warum habe ich die und sich dessen bewusst sein, dass andere die nicht kennen. Und ja, was auch noch natürlich immer hilfreich ist, nicht voll gestresst in so ein Gespräch zu gehen. Was auch hilft, ist vielen wirklich Bewegung, auch übrigens während so eines Kritikgesprächs oder während überhaupt schwieriger Gespräche. Wir machen das manchmal sogar auch mit Patientinnen und Patienten, wenn wir sehen, die haben nicht so eine gute Verarbeitungsebene oder Verfassung, dass es manchmal sehr viel besser gelingt, mit diesen Patientinnen auch zu sprechen, während wir in Bewegung sind. Und dann drehen wir einfach ein bisschen auf der Station unsere Kreise oder wir gehen raus ins Parkgelände und führen auch mal Therapiegespräche draußen in der Bewegung im Spaziergang. Und wenn ihr vielleicht ein Kritikgespräch vor euch habt mit Partner oder Partnerin oder auch mit KollegInnen, wo das ganz gut funktioniert, könnt ihr das mal ausprobieren. Also mal solche Kritik in der Bewegung aufzunehmen oder auch rauszugeben und könnt mal einfach schauen, was das mit euch macht. Das ist schon manchmal sehr interessant. Ja, das ist also erstmal so die Basis. Wie kann ich also gut aufnahmebereit sein für Kritik? Und was ich auch noch ganz wichtig finde, wir müssen nicht immer und zu jeder Zeit ein Kritikgespräch zulassen. Das ist auch was, was ganz viele Menschen überraschenderweise so überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Du darfst dich natürlich auch dagegen entscheiden. Du darfst auch für dich einstehen. Und auch das ist Selbstverantwortung. Und darfst sagen, ich bin dazu gerade nicht in der Lage. Ich bin nicht in der Verfassung. Ich bin vielleicht gerade sehr dünnhäutig aus den und den und den Gründen. Man muss es eigentlich auch gar nicht begründen. Aber auch das ist immer eine Option. Wenn mir ein Kritikgespräch angeboten wird oder ich dazu eingeladen werde, dann habe ich natürlich auch mit Einfluss darauf, wann ich dieses Gespräch vielleicht führen möchte und wann nicht. Auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Partnerschaft, wo auch immer das ist. Wenn das nicht spontan geschieht und jemand ungefragt kritisiert, dann ja, wünsche ich euch, dass ihr einfach auch diese Option mal auf dem Zettel habt, dass das eine Möglichkeit ist. So, und jetzt gehe ich aber mal in meinen zweiten Impuls rein. Also das erste war jetzt so, wie kann ich mich in eine bessere Aufnahmeverfassung bringen oder wie kann ich darauf achten? Und jetzt wollen wir nochmal drauf gucken, was kann denn hilfreich sein, wenn ich die Kritik schon erhalten habe. Das wird wahrscheinlich auch der Punkt sein, wo viele jetzt hier den Podcast eingeschaltet haben oder nach diesen Schlagworten gesucht haben, weil euch nämlich interessiert, wenn ich jetzt denn Kritik bekomme, was mache ich denn dann? Ja, und für die meisten Menschen, ob das jetzt bei uns in der Psychotherapie ist, ob das im Bekannten- und Freundeskreis ist, egal wo, für die meisten ist Kritik deshalb schwierig, weil sie sie persönlich nehmen. Also ich nehme nochmal diese beiden Beispiele von vorhin vielleicht. Sie waren unpünktlich, war der erste Satz und der zweite Satz war so, sie waren schlecht vorbereitet, die Präsentation hatte viele formale Fehler. Und in dem ersten Satz, sie waren unpünktlich, da kommt bei vielen Menschen an, sie sind unzuverlässig. Und bei diesem zweiten Beispiel, sie waren schlecht vorbereitet auf die Präsentation, das heißt für viele Menschen, sie sind inkompetent. Ja, und hier ist es eben ganz wichtig, immer zu prüfen, was wird wirklich ausgesendet und was empfange ich am Schluss. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, wir sind wie so eine Blackbox und in dieser Blackbox passiert unsere kognitive Verarbeitung. Und da kommen eben auch diese ganzen Trigger, diese ganzen emotionalen Spuren von Kindheitszeiten und alles, was wir da so abgespeichert haben. Und natürlich auch die Variable, wie ist es mit meinem Selbstwertgefühl aufgestellt. Die sind alle in dieser Blackbox drin, also sprich in unserem Gehirn irgendwo abgespeichert und haben Spuren hinterlassen. Deshalb prüfe, was ist wirklich ausgesendet worden, und dann geht das Ganze durch meine Blackbox durch. Und was empfange ich dann am Schluss? Ne? Was ist dann diese Botschaft, die ich verstehe? Und dieses was empfange ich, das hat eben ganz oft was mit unseren wunden Punkten zu tun. Und ich kann gleich vorab sagen, die Kritikfähigkeit von jedem Einzelnen, die wird sich dann verbessern, wenn du wirklich diese wunden Punkte aufarbeitest. Will meinen, wenn ich selbst zum Beispiel denke, dass ich inkompetent bin, oder ich denke selbst ganz viel über mein Aussehen, meine Figur, mein Gewicht nach, wenn dann solche Andeutungen kommen, wenn dann zum Beispiel jemand sagt, ja, du könntest dich ja auch öfter mal bewegen oder schmink dich doch mal etwas dezenter vielleicht. Und dann kann diese Kritik auf fruchtbaren Boden fallen. Ja, ihr merkt vielleicht, wie kritikfähig wir sind. Das hängt auch viel mit unserer eigenen Konstitution und Reife auch zusammen, mit den Themen, die uns gerade beschäftigen. Also eine Teenagerin, die super stark mit ihrer eigenen Identität und mit ihrem Aussehen etc. beschäftigt ist, die ist da natürlich in diesen Themen auch am allerfragilsten. Wenn dann eine Kritik in diese Richtung kommt, das können wir ja gar nicht wirklich verhindern, dann können wir uns eigentlich nur dadurch behelfen, dass wir zwischen diese Kritik und unserer Reaktion einen Raum setzen. Eine Art geistigen Platzhalter will ich das mal nennen. Hierzu sage ich aber gleich, das ist wirklich die hohe, hohe Schule. Das erfordert echt einiges an mentaler Arbeit, um das hinzukriegen, denn wir sprechen ja hier von Themen, die uns wirklich berühren und die uns gerade selbst sehr, sehr stark verunsichern im Zweifel. Und was ich gerne tue, das ist dann so ein inneres Bild zu generieren. Also was ich gerade so als Raum beschrieben habe, einen Raum zu erschaffen oder einen Platzhalter zu erschaffen zwischen der Kritik und der Verarbeitung. Und dieses Bild, das sieht bei mir immer so aus, dass ich mir vorstelle, die andere Person, also die, die kritisiert, die hat so eine Art, naja, ich sag mal hässliches Kunstwerk in den Raum gestellt. Oder irgendeine Skulptur von mir aus auch. Und Kunst ist ja bekanntlich immer Ansichtssache. Also das Gesagte, das steht jetzt da, wie dieses Kunstwerk, über das man streiten kann. Und ich möchte es erstmal wirklich von allen Seiten genau angucken. Hier kommt auch wieder Punkt 1 ins Spiel. Bin ich überhaupt gerade in der Stimmung dazu? Bin ich in der mentalen Verfassung dazu, mir das genau anzugucken? Neulich ging mir das zum Beispiel erst wieder so, da kam eine Kritik und das war auch eine Kritik von einer Person, die mir sehr nahe steht. Ich lege viel Wert auf ihre Meinung eigentlich, aber dann kam da diese Kritik, die mich im ersten Moment wirklich so ziemlich auch vor den Kopf gestoßen hat. Das lag auch ein bisschen an der Formulierung, aber jedenfalls bin ich da wirklich auch in dieses innere Bild reingegangen. Ich habe die Kritik angenommen und gesagt, dass ich da wirklich erstmal eine Weile drüber nachdenken muss, was auch der Wahrheit entsprach in dem Fall. Denn es ist ja nicht mehr als das und nicht weniger als das, wenn wir so diesen geistigen Raum auch nehmen. Denn der Fehler, den wir oft machen, besonders wenn uns eine Kritik sehr nahe geht, ist ja, dass wir sofort reagieren wollen. Wir haben sofort die Idee, den anderen irgendwie vom Gegenteil überzeugen zu wollen oder auch unser Ego schützen zu müssen. Beides ist natürlich Quatsch, ne? Beides brauchen wir gar nicht. Eine Kritik ist ja immer was, was der eine lossendet, ob man jetzt danach gefragt hat oder nicht. Und es ist streng genommen nicht unsere Aufgabe, ihn oder sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das hieße ja, dass jede Kritik verdient hätte, dass wir uns Gedanken darum machen. Und dieser Auffassung bin ich wirklich nicht. Wenn jetzt jemand kommt und sagt irgendwie, deine Frisur ist aber komisch, das sah vorher viel besser aus, dann passiert das ja erstens ungefragt und zweitens finde ich das auch sehr unangemessen und übergriffig, mal davon ab. Mit so einer Kritik würde ich persönlich gar nichts tun. Also ich entscheide und auch du entscheidest, welche Kritik es in dein VIP-Zimmer schafft sozusagen. Es gibt da das schöne Sprichwort, wer mich verärgert, das bestimme immer noch ich. Und das finde ich sehr wahrheitsgemäß und vielleicht hilft dir ja diese Haltung auch. Patienten, die sagen manchmal, ja, aber dann bin ich so verletzt und gekränkt und sauer und dann kann ich da gar nichts gegen machen. Ja, und dann ärgern die sich auch, dass sie sich so ärgern. Und das ist auch so ein schöner Effekt, so eine Sekundäremotion, die dann auch noch kommt. Also die werden richtig sauer darüber, dass sie sich so geärgert haben über die andere Person. Und es ist genau das, ne? Die ärgern sich, weil sie sozusagen eine Botschaft ins VIP-Zimmer durchgelassen haben, die da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und ich kann euch sagen, also für mein persönliches VIP-Zimmer, da gibt es mehrere Türsteher, die da vorher stehen. Der erste Türsteher, der checkt erstmal, ob mir diese Person wichtig ist, die da die Kritik geäußert hat. Und wenn die Kritik da durchkommt, dann ist da ein zweiter Türsteher, der an einer zweiten Tür steht und der checkt dann, ob diese Kritik irgendwie sachlich oder unsachlich geäußert war. Also sprich, ob der Rahmen adäquat ist, wie diese Kritik hier geäußert wird. Und dann gibt es einen dritten Türsteher und der checkt, ob mir diese Kritik irgendwie überhaupt weiter hilft. Hat die irgendeine Relevanz in meinem Leben? Kann die also irgendwas besser machen? Kann ich damit inhaltlich irgendwas anfangen? Und jetzt kann ich sagen, passt einer dieser drei nicht, dann schafft es die Kritik auch nicht bis in meine tiefe emotionale Verarbeitung. Was ich schon beobachte, muss ich sagen, das ist, dass Menschen dieses VIP-Zimmer, wie ich das gerade genannt habe, dass die das permanent geöffnet lassen und auch unbewacht geöffnet lassen. Ob das irgendwie unsachliche Kritik ist, ob das irgendein dahergelaufener Kritiker an mich richtet, ob das relevant ist oder nicht, die lassen sozusagen alles durch. Und dann ist das eben auch klar, wenn ich erstmal ein paar Gedanken daran verschwendet habe, also wenn ich diese Kritik sozusagen gedanklich weiterschleuse von einer Tür zur nächsten, ja, dann fängt auch die emotionale Verarbeitung an. Dann betrachte ich das Kunstwerk wirklich ganz genau. Ganz wesentlicher zweiter Punkt, also selektiere die Kritik, die auf dich einströmt. Das kann für manche Personen ganz, ganz massiv sein, zum Beispiel für AktivistInnen, zum Beispiel für PolitikerInnen, für Content Creator, also alle, die mit etwas nach außen gehen und die, ihr wisst das alle selber, wie furchtbar das ist, die permanent eigentlich einer ungefragten Kritik ausgesetzt sind. Und wenn man in diesen Rollen steckt, also es ist für alle wichtig, aber in diesen Rollen ganz besonders, dann sollte man sich diesen zweiten Punkt wirklich, wirklich zu Herzen nehmen und für sich so eine funktionale Strategie ausarbeiten. Das muss jetzt nicht dieses innere Bild von diesen Räumen mit den Türstehern sein. Das ist mein inneres Bild. Und ich habe es einfach mal mit euch geteilt, damit ihr vielleicht, ja, euch was mitnehmen könnt davon. Aber das kann natürlich bei euch ein komplett anderes inneres Bild oder eine andere innere Strategie sein. Aber was es ist, ist eine Selektionsstrategie. Ja. Und im Netz ist diese Strategie übrigens keine andere. Also erstens würde ich da raten, Kommentare und DMs nur in guter Verfassung anzusehen und anzunehmen. Das würde ich nie durchgucken, wenn ich in der mental schlechten Verfassung bin und wenn ich in der Verfassung bin, dass ich denke, ich kann so eine Kritik jetzt gar nicht richtig aufnehmen. Und zweitens, wenn ich keine Kritik will, dann kann ich natürlich die Kommentarfunktion oder die Messages auch ausschalten. Diese tolle, luxuriöse Möglichkeit habe ich immerhin bei Social Media, die habe ich im wahren Leben nicht so immer. Da können mich alle ungefragt kommentieren, die das gerne möchten. Das kann ich bei Social Media ausschalten und manche machen es auch mit Erfolg. Ja, und drittens kann ich dann sehr genau überlegen, ob ich eine Kritik natürlich durch alle drei Türen durchgehen lasse oder ob ich etwas lösche, blockiere, ignoriere oder sogar auch mal melde, ne, bei der Plattform, wenn es ganz unterirdisch wird. Also setz dich vorher mit deinen eigenen Themen wirklich gut auseinander. Ja, und jetzt sehe ich aber, die Zeit rast. Ich möchte noch zu meinem dritten und letzten Impuls gerne was sagen. Zuletzt will ich nämlich noch auf eine Variante eingehen, das knüpft aber an all das an, was ich in den Punkten 1 und 2 auch schon gesagt habe, ist aber dennoch besonders, weil es kann ja nun auch mal so sein, dass es Personen wirklich durch alle drei Türen schaffen. Wir haben da eine Person, die uns vielleicht sehr viel bedeutet, dann geht diese Kritik weiter, dann sagt die vielleicht was, was relevant für mich ist, also beispielsweise auch relevant für unser Zusammenleben oder für unsere Zusammenarbeit. Also da geht es um etwas, was schon für mich eine Bedeutung hat. Und sie bringt dann auch noch das in einer Weise an mich heran. Ja, dass wir zwar nicht unbedingt sagen würden, es ist sachlich, aber irgendwie tangiert uns das. Ne? Ihr alle kennt das wahrscheinlich, wenn solche Kritik kommt, dass man die nicht wegignorieren kann und dass man auch eine besondere Beziehung miteinander hat. Es kann eine Arbeitsbeziehung oder eine private Beziehung sein. Ja, und es kann auch was sein, was sachlich vorgetragen wird, was aber inhaltlich eigentlich vielleicht unterirdisch ist. Also ich sag mal so, da schleust sich eine Kritik vielleicht auch so ein bisschen als trojanisches Pferd bis in unser VIP-Zimmer durch, wenn wir mal in dieser Metapher bleiben wollen. Und das heißt, die steht jetzt da. Die Kritik steht jetzt im Raum, die ist da, die ist gegeben worden von jemandem, der sehr relevant ist. Und ich würde sagen, Kinder und PartnerInnen und Eltern, die können so am leichtesten diesen Zustand auslösen. Ne, uns etwas an den Kopf werfen, womit sie uns quasi ja direkt in unserem emotionalen Zimmer stehen. Weil die Tür 1 und 2, die sind für diese Person sowieso irgendwie nur pro forma da. Ne? Also die sind uns wichtig und die sind auch relevant für uns. Also Tür 1 und 2 passieren die eigentlich wie im Schlaf, könnte man sagen. Also das ist wie so eine Saloon-Tür, stelle ich mir gerade vor. Ne? Die hat nicht wirklich ein Schloss und da kann auch jemand davor stehen. Aber wenn uns Menschen so nahe stehen, dann passieren die diese Türen oft sehr, sehr einfach und gehen da einfach durch. Ja, und jetzt sind wir sozusagen auf der Ebene der emotionalen Verarbeitung, der Kränkung. Ne? Das Kunstwerk der anderen steht dann im Raum und es ist sehr diffizil. Und ich glaube, niemand von uns könnte sagen, dass das ihn oder sie total kalt lässt, wenn sowas passiert. Ja, und es heißt ja so schön, eine Kränkung ist ein Geschenk, das man auspackt. Aber hier würde ich sagen, ein Geschenk von jemandem, der uns so nahe steht, das lassen wir selten unausgepackt, ne, wenn wir ehrlich zu uns sind. Das schaffen wir fast gar nicht, das einfach da stehen zu lassen und es nicht auszupacken. Und deshalb können wir einfach hier nur schauen, was ist hilfreich, wenn wir eine Kritik zu meistern haben, die sozusagen aus der Loge kommt, nicht von den billigen Plätzen, sondern die wirklich aus der Loge kommt, die uns echt hart erwischt. Und hier würde ich als allererstes sagen, verschaffe dir Zeit. Es ist klar, das Bild steht im Raum und es ist klar, du willst dir das auch näher angucken oder du musst dir das vielleicht sogar näher anschauen, aber das muss nicht sofort passieren. Also solche wichtigen Sätze können hier wirklich sein, einmal kurz durchzuatmen und sowas zu sagen wie, ich danke dir erstmal, dass du mir das rückgemeldet hast, aber ich muss da echt eine Weile drüber nachdenken. Ne? Und dann habt ihr erstmal, ich will nicht sagen alle Zeit dieser Welt, das vielleicht auch nicht, aber es gibt zumindest so einen zeitlichen Puffer rein und ihr müsst nicht sofort auf das Gesagte reagieren. Und dann im zweiten Schritt, dann geh zurück zu der Kritik, wenn deine Verfassung gut ist. Also ihr erinnert euch Impuls Nummer 1. Ihr könnt steuern, wann ihr euch näher damit befasst. Und die Verfassung sollte gut sein. Es ist kein guter Tag dafür, wenn du in puncto Selbstakzeptanz jetzt den schlechtesten Tag aller Zeiten hast. Nehmt euch diese Kritik nochmal vor oder nehmt euch dieser Sätze nochmal an, wenn ihr in einer guten mentalen Verfassung seid. Und der dritte Punkt wäre dann so, wenn du dir das Werk, das Kunstwerk, die Skulptur, ja, deines Kritikers oder deiner Kritikerin nochmal anschaust, dann ist es zunächst immer hilfreich, wirklich mal die Perspektive zu wechseln und versuchen, aus dessen oder deren Brille mal zu gucken. In der Psychotherapie nennen wir das System Immanenz, also wir PsychologInnen sind eigentlich darauf geschult, das die ganze Zeit zu machen. Also wir haben da echt eine gute Übung drin, denn wenn ein Patient oder eine Patientin zu uns kommt, dann erzählt die ja manchmal Dinge, die ihrem kompletten Umfeld total komisch vorkommen. Und wir sind darauf geschult, dass wir sofort ins System des Patienten kriechen sozusagen und aus seinem oder ihrem Kopf, aus seiner oder ihrer Brille gucken. Und das empfiehlt sich total, wenn ich Kritik bekommen habe. Aus welchem Modus hat er oder sie denn dieses Bild gemalt? Gab es dazu irgendeine Vorgeschichte? Hatten wir einen Streit miteinander oder hat diese Person eine spezielle Vorgeschichte? Wie ist auch die Verfassung des oder derjenigen, die mich da kritisiert hat? Was sind vielleicht auch so Ziele oder übergeordnete Anliegen, die derjenige hiermit zum Ausdruck bringt? Also das sind alles so Fragen, die ich mir stellen kann, wenn da Kritik in den Raum gestellt ist. Wenn ihr jetzt mal konkrete Beispiele haben wollt, wenn euch das etwas zu kryptisch gerade war, so eine Vorgeschichte oder so ein Anliegen oder so eine Verfassung könnte daher rühren, dass wir vielleicht Streit hatten, ne? Und jemand spricht so aus einem Verteidigungsmodus heraus, weil er zum Beispiel vorher eine Kritik von mir abbekommen hat. Dann ist das eher darauf zu schließen, dass der andere auch eine mangelnde Kritikfähigkeit besitzt, sodass er dann in so einen Verteidigungsmodus kommt. Also das ist auch dieser Schnellschuss, ne? Wir erleben das häufig in Streitigkeiten. Der eine macht einen Vorwurf und eine Kritik und dann kommt sofort die Gegenkritik auf den Tisch, bevor man überhaupt noch irgendwie darüber nachgedacht hat. Also so eine Vorgeschichte kann sein. Oder eine Person ist neidisch oder hat ein mangelhaftes Selbstwertgefühl. Auch in dieser Konstitution wird sehr viel kritisiert, also aus einem Zustand des Mangels. Ich sage gleich vielleicht nochmal was dazu, weshalb das wichtig sein kann. Eine andere Geschichte ist, dass jemand vielleicht das Ziel oder die Absicht hat, durch diese Kritik zum Ausdruck zu bringen, dass er oder sie sich die Macht nicht wegnehmen lässt. Kritik am anderen sozusagen als Signalwirkung. Normalerweise kritisieren ja immer die Mächtigen diejenigen mit weniger Macht. Und indem uns jemand kritisiert, kann das auch eine Signalwirkung sein von ich bin hier der oder die Mächtige. Ich habe es in der Hand, dir eine Bewertung zu geben. Oder geht es vielleicht auch um sowas wie eine Profilierung? Wir sehen das in der Politik ganz oft, dass die andere Partei kritisiert wird, manchmal sogar ganz spannenderweise für gute Vorschläge, die inhaltlich sehr gut sind, aber da wird eine Bewertung, eine Abwertung, eine Kritik draufgesetzt, weil ich mich selbst mit meiner Partei dagegen profilieren möchte. Also ich möchte damit zum Ausdruck bringen, wir sind die anderen. Ihr habt diesen Vorschlag gemacht, wir finden den aber doof, weil wir zu den anderen gehören. Also das wären jetzt mal so ein paar Beispiele, was ich damit meine, so durch die Brille des Kritikers zu gucken und vielleicht auch so Ziele und übergeordnete Anliegen rauszufinden. Ja, und ich wollte noch kurz was dazu sagen. Also Kritik ist ja eigentlich etwas, das im Zusammenleben mit Menschen ganz natürlich ist. Man kritisiert ein Verhalten, weil man A, dadurch entweder die eigene Ansicht kundtut oder B, weil man versucht, so gemeinsam besser zu werden. Kritik kann ja prinzipiell auf ungünstige Muster oder Fehler hinweisen und bestenfalls wird man dadurch zusammen oder im Team oder worum es auch immer geht, wird man dadurch genauer, wird man schneller, wird man effizienter. Ja, also das ist eigentlich die Auswirkung, die positive Auswirkung von gemeinsamer Kritik. Und die Kritik, wie ich sie aber in den Beispielen beschrieben habe, die ist in der Regel nicht dazu da, um gemeinsam besser zu werden. Also wenn eine Person aus einem Mangel heraus Kritik übt, dann ist die Absicht, den anderen abzuwerten, um sich selbst aufzuwerten. Menschen, die sehr viel an anderen auszusetzen haben, das sind auch meist Menschen, die einen großen Mangel verspüren. Und wer mit sich im Reinen ist, der braucht das eigentlich nicht. Also wer keinen Mangel in sich spürt und wer aus der Fülle heraus spricht, wer mit sich im Reinen ist, der braucht diese ständige Kritik oder Abwertung an anderen Menschen nicht. Aber zurück zum Punkt. Also versuche ich durch die Brille des Kritikers zu schauen. Wenn mich jetzt meine allesamt pubertierenden 4 Kinder kritisieren zum Beispiel, dann gehe ich auch in deren Kopf rein und dann ist sofort klar, deren Job ist es gerade, mich doof zu finden. Und es ist ihre Entwicklungsaufgabe, sich von mir und meinem Aussehen und meinen Gewohnheiten abzugrenzen. Deswegen ist Kritik hier auch völlig fein. Also wenn Kinder die Eltern nicht kritisieren und in der Pubertät wirklich wenig anstrengend sind, dann ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass das gar nicht möglich ist, aus welchem Grund auch immer. Und dass diese Kinder sich davor fürchten müssen oder dass sie versuchen, die Eltern zu schonen. Ja, das sind so Konstellationen. Die Eltern haben mit sich genug zu tun. Ich darf nicht noch frech sein. Ich muss brav bleiben. Ich muss irgendwie angepasst bleiben. Also das sind immer eher schlechte Zeichen, wenn Kinder in der Pubertät das gar nicht machen mit der Kritik. Insofern, das ist ihr Job. Und dann kann ich die Kritik natürlich auch ganz anders werten. Also bei Punkt 3 geht es wirklich darum, wie werte ich die Kritik, wie sortiere ich die ein? Verstehe ich den anderen? Habe ich vielleicht sogar Mitleid, ne, an der einen oder anderen Stelle, wenn ich weiß, aus welchem Mangel heraus jemand da kritisieren muss? Ja, und der vierte Schritt wäre dann, einen Diskurs zu starten über dieses Kunstwerk. Ne? Also wir hatten jetzt so im ersten Punkt, sich Zeit zu verschaffen und im zweiten Punkt, wenn es die Verfassung zulässt, nochmal dahin zurückzugehen. Im dritten Punkt aus der Brille des Kritikers zu schauen und jetzt im vierten Punkt eben in den Diskurs zu gehen. Tastet euch ran, stellt Fragen. Das meint so Fragen wie, was meintest du genau damit, mit dem, was du gesagt hast? Hast du Beispiele dafür? Wie kommst du denn darauf, dass ich das so oder so gemeint habe? Warum war das für dich so schlimm, dass ich XYZ gemacht oder gesagt habe? Oder warum war es für dich denn jetzt wichtig, mir das zu sagen? Was ist dein Ziel, dass du mir diese Kritik jetzt gegeben hast? Ein Ziel von so einem Diskurs ist das Werk, nicht einfach so stehen zu lassen. Es trägt ja dem Bedürfnis Rechnung, dass man dazu auch was sagen möchte. Und zweitens wird es dann mehr zu einem Austausch auf Augenhöhe. Die Kritik verschiebt ja Macht. Ich habe das eben schon gesagt. Also der Mächtigere kritisiert den Ohnmächtigeren. Und der Diskurs macht jetzt, dass sich diese Macht wieder mehr verteilt. Wenn beide was dazu sagen können, einer fragt, einer beantwortet, dann kommt vielleicht eine Rückfrage oder eine Feststellung oder eine Diskussion. Und somit verschiebt sich die Macht wieder ein bisschen mehr zu einer Gleichverteilung hin. Ja, und zu guter Letzt Punkt 5 ist, eine Entscheidung zu treffen. Denn es liegt völlig in deiner Macht und in deiner aktiven Entscheidung, was tue ich denn jetzt damit mit dieser Kritik? Ja, und das kann hier für manche Personen wirklich so ein kleiner Gamechanger sein, wie es so schön heißt, zu erkennen, dass er oder sie eine aktive Entscheidung hat. Und manch eine sagt jetzt vielleicht halt, nee, stopp, wenn mich mein Chef kritisiert, dann muss ich das ja anders machen. Aber dazu sage ich, nee, du kannst dich auch dazu entscheiden, dass das irgendwie gegen deine Werte verstößt oder dass dich dein Chef dauernd und unsachlich und zu Unrecht kritisiert. Und dass du kündigen möchtest, das ist eine aktive Entscheidung. Den einzigen Sonderpart, das möchte ich dazu ganz klar sagen, den einzigen Sonderpart haben diesbezüglich Kinder und zwar nur Kinder. Denn diese sind ja in ihren Systemen Familie und Schule wirklich so abhängig, dass sie nicht fähig sind, einfach zu gehen. Die Kinder, die haben leider nur die Wahl und manchmal ist es auch ganz klug so, dass sie die Kritik einfach durchziehen lassen. Viele Eltern, die selbst in einem großen Mangelzustand sind, die kritisieren ihre Kinder ständig. Und diese Kinder tun wirklich gut daran, so die Relevanz dieser Kritik sehr, sehr gering einzustufen. Und das ist die aktive Entscheidung, die sie treffen können. Aber summa summarum, wir dürfen entscheiden, was wir mit einer Kritik tun, ob wir etwas damit tun. Und wenn wir das alles ganz gut beherzigen, was ich jetzt so in diesen Punkten gesagt habe, wir sind also gefestigt, wenn wir die Kritik annehmen, wir kennen unsere Themen, wir haben vielleicht etwas Empathie für den anderen oder die andere übrig und wir sind im Diskurs gewesen zur Meinung des anderen, dann sind wir ja auch oft gut in der Lage, so Essenzen rauszufiltern, ne, und zu sagen, hey, stimmt, in dem Punkt hat sie echt recht, ne? Das hätte ich so oder so machen können. Und das zeugt für mich wirklich von absoluter Charakterstärke und auch von Stabilität, wenn jemand das sogar von politischen oder beruflichen Gegnern oder von Konkurrentinnen sagen kann. Dass man sich das im Diskurs nochmal zu Herzen genommen hat und dann sagen kann, obwohl sie oder er mein Konkurrent ist, kann ich das in der Essenz annehmen und kann sagen, ja, er oder sie hat recht, da hätte ich mich anders verhalten können. Also ihr habt vielleicht jetzt in den ganzen Punkten erkannt, es geht beim Kritikverarbeiten um einen Prozess. Ne? Es ist wirklich ein Prozess. Es ist nicht ein Schalter, den man einmal umlegt und dann ist es für immer so, sondern es ist ein Prozess, bei dem man das Gesagte ja wie so durch eine Art Filter gießt. Ne? Wenn ihr so einen Kaffeefilter vor Augen habt, dann ist der zuerst sehr grob und dann immer feiner und am Ende, da bleibt so eine Essenz übrig. Und die ist total unabhängig dann von meiner Person oder von der Person des Kritikers, von mentalen Verfassungen. Da ist dann wirklich nur noch eins relevant und das ist der relevante Inhalt, der in dieser Kritik drin gesteckt hat. Und jetzt kommt es auf die Schritte vorher an. Ne? War das eine Person, die mir völlig egal ist, dann bleibt es sozusagen im groben Filter schon hängen und kommt gar nicht durch. Und wenn es eine relevante Person ist und auch diese Botschaft ist einigermaßen vernünftig an mich herangetragen worden, dann kommt unten irgendwann diese Essenz raus. Und da ist es eben die hohe Schule, die dann vielleicht auch annehmen und anerkennen zu können und sich dadurch ja persönlich, beruflich, in welchem Kontext die Kritik jetzt kam, zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. Ja, jetzt bin ich am Ende angelangt, einmal mit euch sozusagen durch die Türen des Konflikts oder durch das Kritikgespräch durchgegangen und unten durch den Kaffeefilter durchgeflutscht. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Impuls, der ein oder andere Gedanke euch was mitgeben konnte. Wie immer, zieht euch das raus, was ihr mögt. Und ja, wenn ihr ein paar Sekündchen erübrigt und im Podcast-Portal noch ein paar Sternchen dalasst, dann bin ich ganz, ganz froh und dankbar. Dieser Podcast hat ja jetzt ein bisschen Pause gemacht und ich bin mir sicher, der ein oder die andere hat vielleicht auch nicht mehr so regelmäßig gehört oder war jetzt überrascht, dass wieder eine Episode kommt. Deshalb bleibt gerne dran, behaltet den Podcast in eurer Mediathek. Folgt weiterhin, abonniert weiterhin, teilt es in eurem Netzwerk. Ich versuche auch ab jetzt nach der Sommerpause wieder ein bisschen regelmäßiger auf jeden Fall dran zu bleiben und habe ja selbst gemerkt, der Podcast hat mir schon ein bisschen gefehlt und ich bin jetzt auch froh, wieder dabei zu sein. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, sonnige Restwoche. Genießt den Rest vom Sommer, kommt wieder gut in die Arbeitswelt rein, sofern ihr Kinder und Sommerferien hattet. Habt einen guten Start ins neue Schuljahr alle miteinander. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.